Ich bin so froh, Sie quicklebendig zu hören. Einen schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Der Titel Ihres Buchs, Nachruf auf mich selbst, ist ziemlich irreführend, denn eigentlich haben Sie einen Weckruf, keinen Nachruf geschrieben und der wendet sich an uns alle, oder?
Ja, wobei ich ehrlich gesagt den Weckruf nicht mag.
Warum?
Weckruf, naja, weil das ist so ein sowas, was so inhaltsleer verwendet wird. Also zum Beispiel am krassesten bei der Flutkatastrophe im Ahrtal, wo dann Leute gesagt haben, das ist ein Weckruf in Bezug auf den Klimawandel. Und das ist natürlich kein Weckruf, sondern das ist der Klimawandel. Mhm. Und das Wecken hilft ja meistens nicht.
Aber was hilft?
Na, ich glaube, was grundsätzlich hilft, ist Menschen eine positive Perspektive zu geben. Und das ist auch aus meiner Sicht das größte Problem bei allen Themen rund um Nachhaltigkeit, Klimawandel, Ökoprobleme, dass wir sehr gut darin sind, die Probleme zu benennen, aber sehr schlecht darin sind, Visionen zu entwerfen, wie denn eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt aussehen könnte.
Und genau da sind wir jetzt wieder bei dem falsch gewählten Wort Weckruf vom Anfang, denn Sie wenden sich mit Ihrem Buch an uns alle, aber der Anlass für dieses Buch oder einer der stärksten Impulse, es zu schreiben, war ein sehr persönlicher, ein Einschnitt in Ihrem Leben im April letzten Jahres.
Ja, das ist schon richtig. Also ich hatte da zu meiner sehr großen Überraschung einen schweren Herzinfarkt, den ich nur knapp überlebt habe. Und überrascht war ich deswegen darüber, weil ich überhaupt keine, nach meiner Wahrnehmung, keine Vorerkrankung hatte und auch keine Anzeichen dafür. Das kam so wie ein Blumentopf, der von der Fensterbank einem auf den Kopf fällt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Grundidee für das Buch, nämlich darüber zu schreiben, dass wir kein Konzept von Endlichkeit haben und deshalb auch keine Praxis des Aufhörens, die hatte ich schon vorher. Mhm. Der Herzinfarkt kam sozusagen nochmal als Hammer dazu.
Und hat Sie auch nochmal auf andere Ideen gebracht?
Auf andere Idee insofern, weil vorher hatte ich darüber nachgedacht, dass wir gesellschaftlich und kulturell kein Konzept von Endlichkeit haben. Und meine eigene Erfahrung hat mich dann damit konfrontiert, dass ich selber auch überhaupt, also individuell kein Konzept davon habe, dass ich mich sozusagen absurderweise vorher für unsterblich gehalten habe.
Es ist ja in unserer Gesellschaft sowieso Tatsache, dass der Tod gerne ignoriert wird, aber in der größeren Perspektive, die Sie auch beschreiben, wird auch die Begrenztheit der Erde ignoriert und Sie denken darüber nach, warum wir weder im persönlichen noch im gesellschaftlichen eben dieses Konzept vom Aufhören haben. Was genau meinen Sie damit oder wie lernt man aufhören?
Naja, wie man aufhören lernt, das ist erstmal relativ schwierig, weil wir insgesamt in unserer Kultur und in unserer Wirtschaft eingeübt haben, dass Aufhören etwas ganz Schlechtes ist und Weitermachen was unheimlich Gutes. Und dieses Weitermachen ist nicht nur ein einfaches Weitermachen, sondern ein immer sich steigerndes Weitermachen, ein permanentes Überschreiten von Grenzen, ein permanentes Wachsen. Und das ist insofern fatal, weil uns dieses Wachstumsdenken natürlich sehr große Wohlstandszuwächse und vieles andere erbracht hat in den letzten Jahrzehnten. Aber in einem Jahrhundert der dramatisch sich steigernden ökologischen Probleme nicht fortgesetzt werden kann. Und wenn man etwas sehr erfolgreich gemacht hat, ist es desto schwieriger, damit aufzuhören und was anderes zu entwickeln. Und darüber denke ich halt nach.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Naja, also für das Weitermachen brauchen wir nur den Fernseher anzuschalten oder den Wirtschaftsteil der Zeitung oder den Koalitionsvertrag zu lesen. Und für das Aufhören ist es in der Tat etwas, wo ich auch danach gesucht habe. Und ich habe ja für das Buch auch mit Menschen gesprochen, wo ich geglaubt habe, die verstehen was vom Aufhören. Und das Spektrum ist relativ breit. Also da ist dann ein Extrembergsteiger wie Reinhold Messner, kommt dort vor, weil ich gedacht habe, wer versteht was vom Aufhören? Naja, jemand, der Extremsport macht, der muss aufhören können, weil er sonst nicht mehr überlebt. Ja, man kommt ja am Berg in extreme Situationen und muss dann auch wissen, wie man gewissermaßen einen Rückzug organisiert. Das ist so ein Beispiel. Aber natürlich Menschen, die Sterbebegleitung machen. Oder auf ganz andere Weise, ich habe mit einem Komponisten gesprochen, weil Musiker natürlich, wenn sie ein Stück komponieren, eine Idee davon haben müssen, wie man das auch beendet, dieses Stück. Und so gibt es eigentlich viele gesellschaftliche Praktiken, wo, wenn man genau hinguckt, man sieht, aha, da gibt es eigentlich sowas wie professionelles Aufhören, was wir eben in der Wirtschaft und in der Gesamtgesellschaft nicht haben. Und da dachte ich, davon kann man lernen.
Sie schreiben auch, wenn wir nicht aufhören können, dann können wir mit dem Klimawandel, mit dem Artensterben, mit all diesen Problemen, die wir haben, mit den Endlichkeitsproblemen auch nicht fertig werden. Was schlagen Sie als Gegenkonzept vor?
Naja, eigentlich schlage ich als Gegenkonzept vor, immer zurückzugehen zu der Frage, auf die etwas eine Antwort sein wollte. Nehmen wir mal das Beispiel Autoverkehr. Autoverkehr leistet einen wesentlichen Beitrag zu den Emissionen, zu den Treibhausgasemissionen, aber natürlich auch zum Landschaftsverbrauch, zu verringerter Sicherheit und so weiter und so weiter. Und wegen der Klimaproblematik ist man jetzt auf die famose Idee gekommen, zu sagen, aha, das Auto ist ein Problem, aber nicht das Auto als solches, sondern nur der Antrieb. Also wechseln wir den Antrieb von fossil auf elektrisch. Und dann haben wir die Probleme gelöst. Aber natürlich ist kein einziges Problem gelöst durch diese Form des Nicht-Aufhörens, sondern des Optimierens, sondern alles das wird weiter gesteigert, weil die Autos ja größer und schwerer werden wegen der internen Problematik von Batterieautos. Und anstatt die Frage zu stellen, wie kommen wir von A nach B? Oder abstrakter gesagt, wie lösen wir das Problem der Raumüberwindung? Und dann ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten zu haben, bleibt man an dem Auto hängen und versucht es zu optimieren. Und genau diesen Prozess des Optimierens des Falschen sehen wir an fast jeder Stelle in der Gesellschaft. Und wenn wir die ganze Zeit damit weitermachen, mehr zu verbrauchen, denn Wachstum ist ja nur der vornehmere Begriff für mehr Verbrauch. Wenn wir das weitermachen, wird man kein einziges der ökologischen Probleme tatsächlich erfolgreich bekämpfen können.
HR2 Kultur am Nachmittag. Mein Gesprächspartner ist Harald Welzer, mit dem ich jetzt das Gespräch über sein neuestes Buch fortsetzen möchte. Nachruf auf mich selbst heißt es, Herr Welzer. Und da kommen wir jetzt zum Kernpunkt auf Seite 207 Ihres Buches titeln Sie, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht. Und dann zählen Sie 13 Aspekte auf, von denen der erste mich eigentlich gleich erwischt hat. Zeit verschwenden. In meinem Leben ist von protestantischer Ethik eigentlich gar nichts zu spüren. Trotzdem habe ich mich sehr ertappt gefühlt in der Passage, wo Sie über das Sinnlosen, also als Verb, den Müßiggang schreiben. Nicht nur aufhören muss man lernen, sondern auch die Fähigkeit, nicht jede Zeiteinheit unter Nutzenkriterien zu betrachten. Also dieser Hang oder auch Zwang zu Effizienz, weg damit, aber wie? Wenn wir es doch jahrzehntelang genauso gelernt haben. Braucht es erst so eine Aufrüttelung wie einen Herzinfarkt oder geht das auch so, es zu lernen?
Ich würde das ja anders beschreiben. Ich würde ja sagen, wir sind ja als Gesellschaftsmitglieder die ganze Zeit in einem Trainingsprogramm. Und zwar in so einem Trainingsprogramm, nimm pausenlos Nachrichten zur Kenntnis, optimiere deinen Körper, verschwende keine Zeit und sowas. Ja? Und seit es Smartphones gibt, ist dieses Trainingsprogramm sozusagen bis zum Exzess vorhanden. Mhm. Weil Menschen, sobald sie auch nur 30 Sekunden freie Zeit haben, gucken sie mal nach, was gerade Neues in der Welt passiert ist oder wem sie antworten
auch
müssen.
Auch da fühle ich mich sehr ertappt, Herr Welzer.
Ja, ich sehr. Mich nicht, weil ich ja kein Smartphone habe. Deshalb gucke ich immer die Menschen mit großen Augen an, die, selbst wenn sie an einer Fußgängerampel stehen, sofort ihr Smartphone zücken, was Dolles in der Welt passiert sein könnte. Aber jetzt kommt ja der eigentliche Witz. Wir brauchen ja gegenteilige Trainingsprogramme, um dagegen anzukommen, sich sozusagen dem zu entziehen, für etwas anderes zu trainieren. Und da ist dieses Sinnlosen, dieses wunderbare Wort von Gerhard Polt, eine tolle Sache. Und zwar nicht als Selbstzweck, sondern auch deswegen, weil wir ja überhaupt keine klaren Gedanken fassen können, geschweige denn neue Ideen haben können, geschweige denn träumen können, tagträumen können, wenn wir nicht freie, sinnlose, unbesetzte Zeit haben. Und diese Zeitraubemaschinen, das ist ja wie bei Momo von Michael Ende, mit diesen Zeitraubmaschinen wird uns jede Form von Kreativität genommen. Also die Fähigkeit, Zeit zu verschwenden, ist eigentlich etwas ganz, ganz Wichtiges.
Die Tanzlinde haben Sie auch erwähnt, die hat mich sehr begeistert. Die ist einfach nur zum Vergnügen da, nicht zum Nutzen. Also Optimierungswut weg und Menschenfreundlichkeit her. Können Sie mir erklären, was eine Tanzlinde ist oder Leuten, die
es
nicht kennen?
Ja, ich wusste bis vor relativ kurzer Zeit auch nicht, was eine Tanzlinde ist. Und das hat mir jemand gezeigt, als ich im Pfälzischen unterwegs gewesen bin. Und dort gibt es noch einige Ortschaften, in denen es Tanzlinden gibt. Und Tanzlinden sind in einem Rechteck angelegte Linden, die zwischen sich einen relativ großen Raum, 100 Quadratmeter oder sowas, bilden. Und wenn die Linden groß genug geworden sind, zieht man einen Boden ein. Und dieser Boden ist dafür da, Feste zu feiern,
großartig.
Also zu tanzen in den Bäumen. Und erstmal sind die unheimlich schön. Ich war total geradezu gerührt, so eine Tanzlinde zu sehen. Und zweitens, die sind natürlich hunderte von Jahren alt. Das heißt, sie sind total nachhaltig. Und der dritte Aspekt, der mich total fasziniert hat, ist, das ist sozusagen, da sieht man Natur nicht als etwas, was nicht zu einem gehört und was nur zur Ausbeutung für etwas anderes da ist, sondern das ist sozusagen etwas, was genauso Teil der Welt ist, wie man selber Teil von Welt ist. Und das kann man auch feiern. Und insofern fand ich die Tanzlinde ein wahnsinnig schönes Symbol für eine andere Form des Lebens.
Und auch weg von der Effizienz und auch wirklich enkelfreundlich und generationenübergreifend. Denn wie lange mag es dauern, bis so eine Tanzlinde so groß wird? 400 Jahre?
Ja, die sind aber auch, es gibt dann auch natürlich die Notwendigkeit, da mal auch eine neue Linde anzupflanzen, weil die dann irgendwann sterben. Aber das sind natürlich kulturelle Modelle, die wir ehrlich gesagt erst im 20. Jahrhundert vergessen haben. Also das ist sowieso was ganz Faszinierendes, dass man eigentlich glaubt, man müsse Nachhaltigkeit erfinden. Die vorangegangenen Generationen waren ja in jeder Hinsicht nachhaltiger und jeder Dom, jede Kirche zeigt, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Und deshalb sind mir solche Dinge, die man im Alltag übersieht und die gar nicht nach Effizienz zu berechnen sind, die finde ich so sehr wichtig. Und kommen wir auf den Punkt zurück, wie überzeuge ich eigentlich Leute? Naja, indem ich einfach zeige, was auch andere Bestandteile der Welt sind, die wahnsinnig gut zum Leben beitragen, die wahnsinnig schön sind und die uns sozusagen aus dieser Effizienztrainingsmühle rausbringen.
Herr Welzer, Sie stellen am Ende nochmal die wesentliche Frage, wer will ich gewesen sein, und geben uns 12 Merksätze an die Hand, die helfen sollen, diese Frage zu beantworten. Zum Beispiel, die Zeit der Veränderungen ist die Gegenwart, nicht die Zukunft. Das klingt leicht, fast banal, aber ich muss Ihnen jetzt schon wieder eine Frage stellen. Warum fällt es uns so schwer, jetzt in der Gegenwart Veränderungen anzustoßen? Ist das nur Bequemlichkeit oder sind das die Smartphones?
Naja, das ist vieles, was da zusammenkommt, aber man muss grundsätzlich einfach mal sagen, dass wenn es uns gut geht, sind wir sehr veränderungsavers. Also Veränderung wird ja sofort verbunden mit, oh Gott, ich muss mich bewegen, ich muss mich einschränken. Und deshalb ist übrigens auch der Koalitionsvertrag, hat ja die Überschrift, also die geheime, unsichtbare Überschrift, ihr braucht euch nicht zu verändern. Alles kann so bleiben, wie es ist. Wir machen es für euch. Und ein gesellschaftlicher Wandlungsprozess ist eben etwas, wozu man aktiv beitragen muss. Der kommt nicht von oben, von einer guten Regierung oder auch nicht von den Ingenieurinnen und Technikern, sondern das ist die Aufgabe, ein anderes Trainingsprogramm selber zu absolvieren. Und da muss man sich, deshalb ist dieses mit dem Training oder der Gymnastik auch sinnfällig, wenn man das anfängt, macht man es ja auch nicht so gern. Und wenn man halt die Übungen mal drauf hat, dann wundert man sich, dass man das irgendwann mal nicht gern gehabt hat, ja? Sondern es macht Spaß und man erlebt sich, wie man besser wird. Und so muss man sich auch eine gesellschaftliche Transformation vorstellen.
Also auch diese Muskulatur wächst damit, dass man sie verwendet.
Vielleicht. Das Bild bin ich noch nicht gekommen, aber
Ja, der letzte ihrer 12 Merksätze am Ende ihres Buches, Es gibt ein Leben vor dem Tod und nur da. Harald Welzer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Nachruf auf mich selbst, das neue Buch von Harald Welzer, erschienen beim S. Fischer Verlag, 288 Seiten, 22 Euro.